Als der Portier aus der Telefonzelle 7 herauskam, war er ein wenig weiß um die Nase herum. Er suchte seine Mütze, die er im Telefonzimmer auf die Heizung gelegt hatte.
»Was war's denn?«
fragte der Telefonist an seinem Schaltbrett, Hörer vor den Ohren und rote und grüne Stöpsel in den Fingern.
»Ja, Sie haben die Frau plötzlich in die Klinik gebracht. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Sie meint, es geht los. Aber es ist ja noch gar nicht so weit, Herrgott noch mal«, sagte der Portier.
Der Telefonist hörte nur halb hin, denn er musste eine Verbindung herstellen.
»Na, nur mit der Ruhe, Herr Senf«, sagte er dazwischen. »Schließlich haben Sie morgen früh Ihren Jungen.«
»Also schönen Dank auch, dass Sie mich hier ans Telefon geholt haben. Ich kann doch da vorne in der Loge nicht meine Privatgeschichten rumposaunen.«
»Dienst ist Dienst.« »Eben. Und wenn's Kind da ist, rufe ich's Ihnen durch«, sagte der Telefonist zerstreut und schaltete weiter.
Der Portier nahm seine Mütze und ging auf den Zehenspitzen davon. Das tat er, ohne es zu wissen, weil seine Frau nun da lag und ein Kind bekommen sollte. Als er den Gang überquerte, an dem die Schreib- und Lesezimmer still mit halb abgedrehten Lampen lagen, schnaufte er tief aus sich heraus und fuhr sich durch die Haare. Er spürte erstaunt, dass seine Hand davon feucht wurde. Aber er nahm sich nicht die Zeit, die Hände zu waschen. Schließlich konnte man nicht verlangen, dass der Hotelbetrieb aussetzte, weil der Portier Senf ein Kind bekam. Er gab seinen wackeligen Beinen ein kleines Kommando und strebte seinem Platz zu. Er trabte etwas beengt quer durch die Halle, die voll und bewegt war. Hier traf die Jazzmusik des Tea Rooms mit dem Geigenschmachten des Wintergartens zusammen. Dazwischen rieselte dünn der illuminierte Springbrunnen in ein unechtes venezianisches Becken. Dazwischen klirrten Gläser auf Tischchen, knisterten Korbstühle und als dünnstes Geräusch schmolz das zarte Sausen, mit dem Frauen in Pelzen und Seidenkleidern sich bewegen, in den Zusammenklang. Bei der Drehtür schraubte sich Märzkühle in kleinen Stößen herein, so oft der Page Gäste ein- und ausließ.
»All right«, sagte der kleine Georgi, als Portier Senf die Loge erreichte. »Die 7-Uhr-Post. 68 hat Krach gemacht, weil der Chauffeur nicht gleich zu finden war. Bisschen hysterische Dame, was?«
»68, das ist die Grusinskaja«, sagte der Portier, und dabei begann er schon mit der rechten Hand die Post zu sortieren. »Das ist die Tänzerin. Das kennen wir schon. Seit 18 Jahren. Vor dem Auftreten kriegt sie jeden Abend ihre Nerven und macht Krach.«
In der Halle erhob sich ein Herr aus seinem Clubstuhl, ein langer Herr, dessen Beine wie ohne Gelenke waren. Er kam gesenkten Kopfes zur Portierloge und trödelte eine Weile in der Halle umher, bevor er sich dem Vestibül näherte. Er gab sich eine betonte Haltung der Erwartungslosigkeit und Langeweile, betrachtete die ausgelegten Magazine an dem kleinen Zeitungsstand, zündete eine Zigarette an, aber schließlich landete er doch beim Portier und fragte zerstreut:
»Post für mich gekommen?«
Der Portier seinerseits fand sich auch zu einer kleinen Komödie bereit. Er schaute erst in das Fach Nummer 218, bevor er antwortete: »Diesmal leider nichts, Herr Doktor.« Worauf sich der lange Herr langsam wieder in Bewegung setzte, auf Umwegen zu seinem Clubstuhl gelangte, in den er sich steifbeinig niederließ, um dann mit blindem Gesicht in die Halle zu starren. Dieses Gesicht übrigens bestand nur aus einer Hälfte, einem jesuitenhaft verfeinerten und zugespitzten Profil, das mit einem außerordentlich schön gebauten Ohr unter dünngrauem Schläfenhaar abschloss. Die andere Gesichtshälfte war nicht vorhanden. Es gab da nur einen schiefen, ineinander geflickten und zusammengelappten Wirrwarr, in dem zwischen Nähten und Narben ein Glasauge blickte.
»Souvenir aus Flandern«, pflegte Dr. Otternschlag, dieses sein Gesicht zu nennen, wenn er mit sich selber sprach.
»Der Mensch kann einen schwächen«, sagte der Portier zum kleinen Georgi, dem Volontär. »Ewig das Gefrage wegen Post. Seit 10 Jahren wohnt er jedes Jahr ein paar Monate bei uns und noch nie ist ein Brief gekommen und kein Hund hat nach ihm gefragt.«
Der Page Nummer 24 schoss rotwangig und wassergekämpft vom Lift herüber und rief, zu laut für die vornehme Halle, freudig erregt:
»Der Chauffeur von Herrn Baron Geigern soll bestellt werden.«
Es roch nach Lavendel und guter Zigarette. Knapp hinter dem Geruch her kam ein Mensch durch die Halle, der so beschaffen war, dass sich viele nach ihm umsahen. Er war außergewöhnlich groß,
außergewöhnlich gut angezogen. Er federte beim Gehen wie ein Katzentier oder ein Tennis-Craig. Er trug zum Smoking keinen Abendmantel, sondern einen dunkelblauen Trenchcoat, was unpassend war, aber der ganzen Gestalt etwas liebenswürdig Saloppes gab. Er klapste den Pagen 24 auf den Wasserscheitel, streckte, ohne hinzusehen, einen Arm über den Tisch des Portiers und empfing eine Handvoll Briefe, die er einfach in die Tasche stopfte, der er zugleich seine gesteppten Wildlederhandschuhe entnahm. Er setzte seinen dunklen, weichen Hut auf, nahm ein Zigarettenetui heraus und steckte eine Zigarette zwischen die Lippen, ohne sie anzuzünden. Gleich darauf nahm er den Hut wieder ab, um beiseite tretend zwei Damen die Drehtür freizugeben. Es war die Grusinskaja, schmal und klein, bis zur Nase in einem Pelz versteckt und gefolgt von einem schattenhaft verwischten Wesen mit Koffern in den Händen. Der kleine Georgi nickte zur Drehtür hin und sagte, »Der ist gut, der kann so bleiben.« Der Portier zuckte die Schultern des Menschenkenners. »Ob der gut ist, das ist noch die Frage.« »Der hat sowas, ich weiß nicht. Wer reist denn heutzutage mit so einem Aufwand?« Wenn's nicht ein Hochstapler ist. Wenn ich Pilzheim wäre, ich täte die Augen aufmachen. Rona, der Empfangschef, der seine Ohren überall hatte, streckte den Kopf über die Glasbarriere. »Lassen Sie nur, Senf«, sagte er. »Der Geigern ist gut, den kenne ich. Für den brauchen wir Pilzheim nicht bemühen.« Pilzheim war der Detektiv des Grand Hotel. Als Dr. Otternschlag auf die Portierloge zusteuerte, um seinen Zimmerschlüssel zu verlangen, stieß die Drehtür ein merkwürdiges Individuum in die Vorhalle. »Herr, du mein Gott, da ist der Mann schon wieder«, sagte der Portier zum kleinen Georgi. Dieser Mensch passte schlecht genug in die Halle des Grand Hotel. Er trug einen billigen, neuen, runden Filzhut, der ihm etwas zu weit war und durch abstehende Ohren gehindert wurde, noch tiefer ins Gesicht zu rutschen. Er hatte ein gelbliches Gesicht, eine dünne und schüchterne Nase, die kompensiert wurde durch einen Schnurrbart von jener forschen Form, wie Vereinsvorstände sie lieben. Er war bekleidet mit einem engen, grüngrauen, alten und traurig unmodernen Überzieher, schwarzgewichsten Stiefeln, die zu groß für seine kleine Gestalt schienen und deren Schäfte unter zu kurzen, schwarzen Hosenbeinen hervorsahen. Als Ganzes sah dieser Mann komisch, armselig und überanstrengend in hohem Grade aus. Der Page 24 machte den Versuch, ihm den Koffer abzunehmen, aber der Mann gab sein Gepäck nicht her. Erst vor Herrn Senfs Verschlag setzte er sein imitiertes Ledergepäck ab, rang ein wenig nach Atem, machte eine Art Verbeugung und sagte mit einer hohen und angenehmen Stimme, »Mein Name ist Kringelein. Ich war schon zweimal hier. Ich möchte nochmals fragen.« »Bitte, sich nebenan zu bemühen. Ich glaube allerdings nicht, dass inzwischen etwas frei geworden ist«, sagte der Portier und machte eine korrekte Handbewegung zu Rona hin. »Der Herr wartet seit 2 Tagen auf ein freies Zimmer bei uns«, sagte er erklärend über die Glasbarriere hinüber. Rona tat höflichkeitshalber flüchtig so, als blättere er sein Buch durch und sagte, »Leider ist momentan alles besetzt. Bedauere außerordentlich.« »Noch immer besetzt. So.« »Ja, wo soll ich denn wohnen?«, fragte das Individuum. »Vielleicht sehen Sie in der Nähe von Bahnhof Friedrichstraße zu. Da gibt es eine Menge Hotels.« »Nee, danke«, sagte das Individuum, holte ein Taschentuch aus dem Überzieher und fuhr sich fahrig über die verschwitzte Stirn. »Ich bin in so einem Hotel abgestiegen. Das gefällt mir nicht. Ich will vornehm wohnen.« Er nahm den Hut ab und legte ihn vor Rona auf die Tischplatte. Er schielte ein wenig mit blauen, sehr hellen Augen hinter einem Kneifer hervor. »Es kann doch nicht ewig alles besetzt bleiben!« Rona zuckte bedauernd die Achseln. Einen Augenblick schwiegen alle, und man hörte die Musik aus dem roten Speisesaal und die Jazzband, die jetzt im gelben Pavillon platziert war. »Kennen Sie Herrn Generaldirektor Preising? Der wohnt doch auch immer bei Ihnen, wenn er nach Berlin kommt, nicht wahr? Nun, sehen Sie, ich will auch hier wohnen. Ich habe etwas Wichtiges, eine wichtige Unterredung mit Preising. Er hat mich hierher bestellt, jawohl. Er hat mir ausdrücklich empfohlen, hier zu wohnen. Ich soll mich auf ihn berufen. Ich berufe mich auf Herrn Generaldirektor Preising. Also bitte, wann wird ein Zimmer frei?« »Preising? Generaldirektor Preising? Fragte Rona zu Senf hinüber. Aus Fredersdorf. Von der Saxonia Baumwoll AG. Ich bin auch aus Fredersdorf, sagte das Individuum. Jawohl, erinnerte sich der Portier. Ein Herr Preising ist schon ein paar Mal hier gewesen.
Ich glaube, es ist ein Zimmer für ihn bestellt worden. Zu morgen oder übermorgen, flüsterte Georgi strebsam.
Vielleicht bemühen Sie sich morgen nochmals her, wenn Herr Preising hier ist. Er kommt heute Nacht an, sagte Rona, nachdem er seine Bücher durchgeblättert und die Vormerkung gefunden hatte. Sonderbarerweise schien diese Auskunft den Mann zu erschrecken. »Kommt an?« sagte er. Er stieß es hervor wie in Angst und schielte stärker. »Schön. Kommt also heute schon an.« »Gut. Und der bekommt ein Zimmer.« »Also sind Zimmer frei.« »Ja, mein Gott, warum bekommt der Herr Generaldirektor ein Zimmer und ich nicht?« »Wie?« »Er ist vorgemerkt. Bitte, ich bin auch vorgemerkt.« Er schaute alle der Reihe nach an. »Ich bin müde«, setzte er noch hinzu. »Ich bin äußerst ermüdet«, sagte er. Man merkte ihm die Müdigkeit an und die lächerliche Bemühung, sich gewählt auszudrücken. Plötzlich mischte sich Herr Dr. Otternschlag in das Gespräch. »Wenn dem Herrn so viel dran liegt, kann er mein Zimmer haben«, sagte Otternschlag. »Mir ist das völlig gleich, wo ich wohne. Lassen Sie doch sein Gepäck hinaufschaffen. Ich kann ausziehen. Man sieht doch, dass der Mann erschöpft ist. Leidend«, setzte er hinzu und schnitt einen Einwand ab, den Rona vorbringen wollte. »Aber Herr Doktor«, sagte Rona schnell, »es kann nicht die Rede davon sein, dass Sie Ihr Zimmer aufgeben. Wir werden versuchen, wir wollen sehen. Wenn der Herr freundlichst seinen Namen eintragen will...« »So, danke sehr. Also Nummer 216«, sagte Rona zum Portier. Der Portier gab dem Pagen Nummer 11 den Schlüssel von 216, das Individuum ergriff den Tintenstift, der ihm hingehalten wurde, und schrieb mit auffallend zügiger Schrift seinen Namen ins Anmeldebuch. »Otto Kringelein, Buchhalter aus Fredersdorf, Sachsen, geboren in Fredersdorf am 14.07.1882. »So«, sagte er hernach aufatmend, drehte sich um und schielte mit weit aufgeschlagenen Augen in die Halle hinein. Die Zimmer 216 und 218 waren die schlechtesten im Hotel. Auf 218 wohnte Dr. Otternschlag, weil er Dauergast war, weil er nur begrenzte Geldmittel besaß, hauptsächlich aber, weil er zu gleichgültig war, um ein anderes zu verlangen. 216 stieß in rechtem Winkel dagegen. Die beiden Kammern waren eingeklemmt zwischen dem Dienerschaftslift an der Küchentreppe 4 und das Badezimmer der dritten Etage. In der Wand kullerte und gluckste die Wasserleitung. Kringelein kroch langsam und enttäuscht in das Zimmer, das ihm ein altes, unhübsches Stubenmädchen aufschloss. »Nummer 216«, sagte der Page, stellte den Koffer ab, wartete auf Trinkgeld, bekam keines und verließ den stummen Kringelein. Kringelein setzte sich auf den Bettrand und besah das Zimmer. Das Zimmer war lang, schmal, hatte ein Fenster, roch nach kalter Zigarre und feucht ausgewischten Schränken. Der Teppich war dünn und abgenutzt. Die Möbel, Kringelein befühlte sie, waren aus poliertem Nussholz. Solche Möbel gab es in Fredersdorf auch. Ein Bismarck-Bild hing über dem Bett. Kringelein schüttelte den Kopf. Er hatte nichts gegen Bismarck, aber der hing auch zu Hause. Es roch nach Küche. Lau und unerfreulich dampfte es herauf. Kringelein spürte dabei eine heftige Übelkeit und stützte sich auf die Waschtischplatte. »Ich bin eben nicht ganz gesund«, dachte er traurig. Er setzte sich wieder auf die verwelkte Bettdecke und sein Kummer wuchs von Sekunde zu Sekunde. »Hier bleibe ich nicht«, dachte er. »Nein. Hier bleibe ich keinesfalls. Dazu bin ich nicht hergefahren. Dazu lohnt es nicht, dass ich es getan habe. So darf ich es nicht anfangen. In solchen Zimmern darf ich meine Zeit nicht verlieren. Aber man betrügt mich ja. Gewiss haben Sie noch ganz andere Zimmer in Ihrem Hotel. Preising wohnt in ganz anderen Zimmern. Preising würde sich das nicht gefallen lassen. Preising würde Krach machen.« Er sammelte sich. Er brauchte ein paar Minuten, und dann klingelte er das Stubenmädchen herbei und machte Krach. Man telefonierte Rona an.
Man musste den Hoteldirektor holen. Kringelein bestand darauf, dass er ein schönes, vornehmes, teures Zimmer haben wolle. Ihm war müde und schlecht bis zum Weinen. Plötzlich, gerade als er aufgeben wollte, hatte er gesiegt. Er bekam Nummer 70. Einen Salon mit Alkoven und Bad, 50 Mark täglich. Er blinzelte ein wenig, als er den Preis vernahm, aber er sagte, »Gut, mit Bad? Heißt das, kann ich da jederzeit baden, so oft ich Lust habe?« Rona bejahte mit unerschütterlicher Miene. Zimmer Nummer 70 war richtig. Hier gab es Mahagonimöbel, Ankleidespiegel, Seidenstühle und geschnitzten Schreibtisch, Spitzengardinen, Stillleben mit toten Fasanen an der Wand, eine seidene Daunendecke im Bett. Kringelein befühlte dreimal hintereinander ungläubig ihre leichte Wärme und Glätte. Gegen 10 Uhr abends irrte Kringelein in der Halle umher, hübsch angetan mit einem Schwalbenschwanz, hohem steifen Kragen und schwarzer genähter Krawatte. Er war jetzt gar nicht mehr müde, im Gegenteil, eine fieberhafte Aufgekratztheit und Ungeduld hatten sich seiner bemächtigt. »Jetzt fängt es an«, dachte er immerfort, und seine mageren Schultern zitterten dazu wie bei einem nervösen Hund. Er kaufte eine Blume und steckte sie ins Knopfloch, schleifte genussvoll über den dicken, himbeerroten Teppich, beklagte sich beim Portier, dass keine Tinte in seinem Zimmer sei. Ein Page transportierte ihn in den Schreibraum. Kringelein schob seine weißen Manschetten mit einer Gewohnheitsbewegung in den Rockärmel, bevor er sich niedersetzte, und dann begann er mit den großen Schlingen seiner Buchhalterschrift zu schreiben. An die Personalverwaltung der Saxonia Baumwoll AG in Fredersdorf. Sehr geehrte Herren, Unterzeichneter gestattet sich ergebenst mitzuteilen, dass er laut beigefügtem ärztlichen Attest, Beilage A, für vorläufig 4 Wochen dienstunfähig ist. Das am Ultimo fällig gewesene Monatsgehalt für März bittet Unterzeichneter laut Vollmacht, Beilage B, an Frau Anna Kringelein, Bahnstraße 4, auszahlen zu wollen. Sollte es dem Unterzeichneten nicht möglich sein, seinen Dienst nach 4 Wochen wieder aufzunehmen, erfolgt weitere Nachricht. Hochachtungsvoll, ergebenst Otto Kringelein. An Frau Anna Kringelein, Fredersdorf in Sachsen, Bahnstraße 4. »Liebe Anna«, schrieb Kringelein ferner. Und das A hatte einen großen, runden Anschwung. »Liebe Anna, teile dir mit, dass die Untersuchung durch Herrn Professor Salzmann nicht sehr günstigen Befund ergeben hat. Soll von hier aus direkt in ein Erholungsheim verschickt werden. Kosten hätte die Krankenkasse zu tragen, muss nun nur noch einige Formalitäten regeln. Wohne vorläufig sehr billig hier, auf Empfehlung von Herrn Generaldirektor Preising. Werde dir Näheres in den nächsten Tagen mitteilen, soll nochmals geröntgt werden, bevor Definitives erfolgt. Bestens grüßt dein Otto.« Herrn Notar Kampmann, Fredersdorf in Sachsen, Villa Rosenheim, Mauerstraße. »Lieber Freund und Sangesbruder«, schrieb Kringelein als drittes in seiner sauberen Schrift und leise auf die Federspitze schielend. »Du wirst dich wundern, aus Berlin ein längeres Schreiben von mir zu erhalten. Doch muss ich dir wichtige Veränderungen mitteilen und zähle auf dein Verständnis und deine berufliche Verschwiegenheit. Wie du weißt, habe ich mich nach der Operation im letzten Sommer nie richtig gut gefühlt und traute ich unserem Krankenhaus und Doktor gleich nicht viel zu. Habe deshalb die Gelegenheit der Erbschaft von meinem Vater benutzt und bin mit dem Geld hierher gefahren, um untersuchen zu lassen, was los ist. Leider, lieber Freund, ist nichts Gutes los und habe ich nach Meinung des Professors nur noch kurze Zeit zu leben.« Kringelein hielt die Feder in die Luft, vielleicht eine Minute lang. Er vergaß, einen Punkt zu machen nach dem Satz. Sein Schnurrbart, der stattliche Schnurrbart eines Vereinsvorsitzenden, zitterte leicht, aber er fuhr tapfer fort zu schreiben. »Es geht einem natürlich bei solcher Mitteilung manches durch den Kopf und habe ich mehrere Nächte nicht geschlafen, nur nachgedacht. Bin dabei zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht mehr nach Fredersdorf zurück will, sondern dass ich die wenigen Wochen, die ich mich noch auf den Beinen halten kann, etwas vom Leben haben möchte. Wenn man nie was vom Leben gehabt hat und soll dann mit 46 Jahren in die Grube fahren, das ist nicht schön. Nur immer gesorgt und gespart und herumgeärgert mit Herrn Preising in der Fabrik und mit der Frau zu Hause. Das ist ungerecht und falsch, dass es mit einem aus sein soll. Und man hat noch nie eine richtige Freude erlebt. Leider, lieber Freund und Sangesbruder, kann ich mich nicht richtig ausdrücken. Möchte dir deshalb nur mitteilen, dass mein Testament, das ich im Sommer vor der Operation gemacht habe, zwar in Kraft bleibt, dass aber andere Voraussetzungen eingetreten sind. Ich habe nämlich meine gesamten Ersparnisse von der Bank hierher überweisen lassen. Desgleichen auf die Lebensversicherungspolice eine größere Anleihe aufgenommen, desgleichen die 3.500 Mark Erbteil von meinem Vater in bar mitgenommen. So kann ich ein paar Wochen lang wie ein reicher Mann leben. Und das ist meine Absicht. Warum sollen nur die Preisings etwas vom Leben haben und unser einer ist der Dumme mit dem Sparen und auf die Kante legen? Ich habe in Summa 8.540 Mark an mich genommen. Was davon übrig bleibt, kann Anna dann erben. Mehr bin ich ihr meiner Meinung nach nicht schuldig. Sie hat mir mit ihrem Gezänke das Leben schwer genug gemacht. Und nicht einmal ein Kind ist da. Werde dich über mein weiteres Verbleiben und Befinden auf dem Laufenden halten, aber es ist Berufsgeheimnis, muss ich dich bitten. Berlin ist eine sehr schöne Stadt und mächtig groß geworden, wenn man lange Jahre nicht hier war. Beabsichtige, auch nach Paris zu fahren, da ich von der Korrespondenz her gut Französisch kann. Wie du bemerkst, halte ich das Banner hoch und befinde mich wohler als seit langem. Es grüßt dich innig, dein getreuer Moribundus Otto Kringelein. Der Vorhang fiel. Er berührte mit dem dumpfen Aufschlag schweren Eisens den Bühnenboden. Die Grosinskaja, die eben noch blumenleicht zwischen den Mädchen hingewirbelt war, kroch keuchend hinter die erste Kulisse. Der Applaus war schwach wie ferner Regen und kam dann mit einem Schlag sehr nah, als ein Zeichen, dass der Vorhang sich wieder hob. Die Grosinskaja setzte ihr Lächeln auf wie eine Papplarve und tanzte an die Rampe zur Verbeugung. Geigern, der sich maßlos gelangweilt hatte, schlug aus purer Liebenswürdigkeit dreimal schwach die Hände gegeneinander und schob sich aus seiner Parkettreihe zu einem der verstopften Ausgänge. In den vorderen Reihen und auf der Galerie schrien und klatschten ein paar Unentwegte. Weiter rückwärts drängte und schob alles garderobenwärts. Für die Grosinskaja auf der Bühne sah es aus wie eine Flucht, eine kleine Panik. Dieses Fortströmen der weißen Hemdbrüste, der schwarzen Herrenrücken, der Brokatmäntel, alle in einer Richtung. Sie lächelte, warf den Kopf auf dem stängelschmalen Hals zurück, hüpfte nach rechts, nach links, warf ihre Arme grüßend gegen das abmarschbereite Publikum. Witte, der alte deutsche Kapellmeister, flüsterte angstvoll: »Niemand weggehen! Bitte, meine Herren! Vielleicht muss der Frühlingswalzer wiederholt werden!«
»Nur keine Bange«, sagte ein Fagott. »Heute gibt's keine Druffjaben. Das ist erledigt für heute. Na, was hab ich gesagt?«
Wirklich vertröpfelte der Applaus. Die Grosinskaja sah gerade noch den großen, schwarzen, aufgerissenen Mund des lachenden Musikers unten, bevor der Vorhang sie vom Haus trennte. »Dürfen wir abgehen?« flüsterte Lucille Lafitte, die erste Tänzerin, französisch zu dem zitternden, weißgeschminkten Rücken der Grosinskaja.
»Ja, ab, alles ab. Geh zum Teufel!«
antwortete die Grosinskaja russisch. Sie wollte es schreien, aber es klang halb gehustet und halb geschluchzt. In den Rampen erlosch das Licht und ein paar Sekunden lang stand die Grosinskaja allein auf der Bühne, frierend in der grauen Probebeleuchtung. Plötzlich war etwas zu hören, wie das Knacken eines Zweiges, wie das Trappen eines Pferdes, unverkennbar. Draußen im geleerten Haus applaudierte ein Mensch ganz allein. Nicht etwa, dass ein Wunder geschehen wäre. Es war nur der Impresario Meierheim, der verzweifelt und tollkühn den Abend zu retten versuchte. Baron Geigern war es zunächst, der das einsame Geräusch gehört hatte und noch einmal hereinkam, neugierig und zu Spaß aufgelegt. Er zog rasch seine Handschuhe aus und stimmte heftig in den Applaus mit ein. Ja, als einige Klaköre und ein paar Neugierige aus der Garderobe zurückgelaufen kamen, trampelte er sogar mit den Füßen wie ein erfreuter Student. Ein paar Vergnügte schlossen sich an, und schließlich waren da etwa 60 Personen, die in die Hände schlugen und nach der Grusinskaja riefen. »Vorhang! Vorhang!« schrie der Ballettmeister mit überschlagender Stimme. Die Grusinskaja tanzte hysterisch auf und ab. »Michael! Wo ist Michael? Michael soll mitkommen!« Witte stieß den Tänzer Michael vor die Kulissen. Ohne hinzuschauen empfing die Grusinskaja seine Hand. Und mitten vor dem Souffleurkasten stehend, machten sie ihre Verbeugungen mit der schönen Harmonie aufeinander abgestimmter Körper. Dabei flog ihr das Herz in der Brust wie ein müder, verirrter Vogel, und die Tränen liefen ihr über das Lächeln aus Wachs und Schminke. Schließlich machte der Oberbeleuchter ein Ende, indem er einen großen Hebel niederdrückte. Es wurde dunkel im Haus. Niemand wusste, wie alt die Grusinskaja war. Es gab alte russische Herren, emigrierte Aristokraten, die in den möblierten Zimmern Wilmersdorfs wohnten und vorgaben, die Grusinskaja schon 40 Jahre zu kennen, was sicherlich eine Übertreibung war. Aber einen 20-jährigen internationalen Ruhm konnte man ihr ohne weiteres nachrechnen. Und 20 Jahre Erfolg und Berühmtheit sind eine endlose Zeit. Manchmal sagte die Grusinskaja zum alten Witte, der ihr Freund und Begleiter seit den Anfängen ihrer Karriere war: »Witte, ich bin ein Mensch, der ein viel zu schweres Gewicht stemmen muss. Immerfort. Immerfort. Das ganze Leben lang.« Und Witte antwortete ernsthaft: »Lassen Sie das bitte niemanden merken, Elisaweta Alexandrowna. Sprechen Sie nicht von Schwere. Die ganze Welt ist schwer geworden. Ihre Mission ist es, erlauben Sie, Elisaweta, das Leichte zu sein. Verändern Sie sich gütigst nicht. Es wäre ein Weltunglück.« Die Grusinskaja veränderte sich nicht. Sie wog 96 Pfund seit ihrem 18. Jahr. Das war ein Teil ihres Erfolges und ihrer Möglichkeiten. Ihre Partner, auf diese Leichtigkeit eingestellt, konnten mit keiner anderen mehr tanzen. Ihr Nacken, ihre Gestalt, die nur aus Gelenken zu bestehen schien, das Herzoval ihres Gesichtes blieben immer gleich. Ihre Arme bewegten sich wie zuchtvolle Flügel. Ihr Lächeln unter den länglichen Lidern hervor war ein Kunstwerk für sich. Die ganze Kraft der Grusinskaja war nur auf eines gerichtet: sich gleich zu bleiben. Und sie bemerkte nicht, dass gerade dies die Welt zu langweilen begann.